Fast eine Woche bleiben Shaki und ich noch auf Lombok, ehe wir mit der Fähre nach Bali übersetzen. In mir rumort es kräftig. Zu behaupten, ich hätte keine Angst vor dieser Rückkehr, wäre eine glatte Lüge. Während wir uns auf dem Dach des riesigen Kahns in der Gluthitze des Mittags braten lassen, ploppen in mir all die unerwünschten Erinnerungen der Reise mit meiner Ex-Freundin auf und lassen mir das Herz bluten. Obwohl die Trennung nun schon über 1,5 Jahre zurückliegt, beschäftigt sie mich immer noch. Es scheint bestimmte Trigger zu geben, welche über die Macht verfügen, mich wie auf Kommando vollkommen aus der Bahn zu werfen. Ein bestimmter Song. Ein Duft oder jemand, der zufällig denselben Namen trägt wie sie. Diese überwältigenden Gefühle lösen jedes Mal auch großen Ärger in mir aus. Darüber, wie sehr ich offenbar noch Sklave meines Unterbewussten bin, wie stark ich dem Besitzgedanken anhafte, wie unfähig ich bin, loszulassen. Wahre Liebe lässt frei, bete ich mir in solchen Situationen immer wieder wie ein Mantra vor. Manchmal wirkt es, meistens jedoch nicht. Kann die Trennung von einem geliebten Menschen wirklich all die schönen Erlebnisse der vergangenen 15 Monate überschatten? Oder wäre eventuell sogar Dank angebracht? Zum Beispiel dafür, dass ich endlich meinen Hintern hoch und meinen Körper in zahllosen Trainingsstunden, natürlich um mich abzulenken, in die Form meines Lebens gebracht habe? Dass sich Freundschaften vertieft haben, die Familie noch näher zusammengerückt ist? Dass ich, ebenfalls auf der ständigen Suche nach Ablenkung, die Musik wieder für mich entdeckt habe und man mir nun an jedem Strand dieser Welt eine Gitarre in die Hand drücken kann? Wie bewerte ich mein Leben als Single, um das mich viele meiner fest- und lang liierten Freunde beneiden? All die Affären und Liaisons und was man halt so tut als Junggeselle, die durch soffenen und durchvögelten Nächte das Herzen brechen und gebrochen bekommen? Zwar wartet am Ende meist die Erkenntnis, dass ich all das nicht bin und dass mich die alkoholgeschwängerte Glitzerwelt des Nachtlebens und ihr oberflächlicher Schein anwidern. Aber es füllt auch zuverlässig jenes leidige Fass, das tief in mir drin lagert und auf dem in großen Lettern, was ich irrsinnigerweise glaube, nicht verpassen zu dürfen, prangt. Dann wären da noch die ungezählten, einsamen Sonntage und Nächte, in denen ich antriebslos und heulend auf der Couch lag, mich verzweifelt durch Tinder wischte und bei jedem Piepser meines Handys einen kleinen Tod gestorben bin. Dieses Alleinsein, von dem jeder spirituelle Ratgeber schwärmt, dass wir Menschen jedoch viel zu oft als lästigen und unerwünschten Zustand zwischen zwei Bindungen empfinden, weshalb wir uns von einer Beziehung in die nächste stürzen, ständig auf der Suche nach der Liebe, die wir uns selbst nicht geben können. Habe ich das Alleinsein inzwischen gelernt? Nein, ich glaube nicht. Es schmerzt immer noch, wenn ich mich mit mir und meinen Dämonen beschäftigen muss und niemand da ist, mit dem ich mich ablenken kann. Aber die Dämonen haben Gesichter und Namen bekommen. Ich weiß um ihre Intention, ihren Ursprung und das Alleinsein hat mir geholfen, ihnen gegenüberzutreten und ihnen die Friedenspfeife anzubieten. Also noch etwas, für das ich theoretisch dankbar sein müsste. Ich könnte nun noch viel weiter ins Detail gehen, einzelne, besonders schöne Momente und Erlebnisse dieser 1,5 Jahre und nicht zuletzt dieser Reise herausstellen und jeder vernünftig denkende Mensch würde mir im Angesicht dieser Auflistung eine schlimme Psychose attestieren, mir wahrscheinlich zu Recht vorwerfen, dass ich einen Knall habe, wenn ich mich trotz all dem nicht richtig freuen kann. Doch dieses Loch in mir lässt es eben noch nicht zu. Keine noch so heiße Affäre, kein gut gefülltes Bankkonto und keine spektakuläre Reiseanekdote konnte es bisher stopfen. Auch nicht der verlorene Partner, denn der ist ja längst weitergezogen. Es ist vielmehr ein diffuses Gefühl, dass da etwas an meiner Seite sein müsste, wenn es wieder einmal heftig stürmt und an mir rüttelt. Dann wüsste ich, dass es zumindest dort eine Stelle zum Anlehnen gäbe. Eine, die nun eben fort ist. Je mehr Zeit verstreicht, desto einfacher fällt es mir, an dieser Wunde herumzupopeln. Immer wieder zu testen, ob der Schorf schon dick genug ist oder es noch arg schmerzt. Vielleicht sind es aber gerade diese Lebensphasen, die mich wirklich weiterbringen. Solche, in denen sich ein Seelenvertrag erfüllt, wenn auch anders, als ich mir das gewünscht hätte und dessen wahren Wert ich erst sehr viel später anerkennen kann. Wir landen in Padang Bai an, einer Kleinstadt, die man vor allem als Transithafen für das Übersetzen auf die Gili Islands kennt. Die Gilis sind drei kleine Inseln vor Lombok, die in jedem Reiseführer als Pflichtbesuch gelistet werden. Entsprechend dazu hat sich in Padang Bai eine florierende Fährindustrie etabliert. Mit all dem üblichen, nervenden Beiwerk wie überteuerten Preisen für Touristen und den allgegenwärtigen einheimischen Schleppern und Neppern. An die asiatische Angewohnheit, Touristen als wandelnde Geldbörsen zu sehen und die damit einhergehende offensive Art, potenzielle Kundschaft anzusprechen, werde ich mich vermutlich nie gewöhnen. Ich merke immer noch, wie es meinen Puls hebt, wenn mir jemand schon von Weitem entgegenruft, ob ich ein Taxi, eine Fähre oder eine Unterkunft suche, und der Rufende natürlich die für mich einzig richtige, preislich völlig angemessene Lösung parat hat. Und ein Nein dann nur als Aufforderungstitel, noch intensiver nachzubohren. Zurück in Deutschland brauche ich dann immer wieder eine Eingewöhnungsphase, bis ich mich beim Anblick eines Taxifahrers nicht mehr anspanne und erstaunt bin, dass mich der ja gar nicht anspricht, um mich zu einer Fahrt zu überreden. Immer öfters ertappe ich mich aber auch dabei, wie ich in solchen Situationen zulasse, dass andere meine Knöpfe drücken. Besonders in Gesellschaft von Shagi fällt mir das auf, denn den beeindruckt das Werben der Schlepper scheinbar nicht im geringsten. Mehr noch, wann immer es sich ergibt, lässt er sich auf Gespräche mit diesen Leuten ein und fördert immer wieder spannende Anekdoten aus deren Leben zutage. Was ist es also, das mich in Rage bringt, während es meinen Freund offensichtlich vollkommen kalt lässt? Die Geschichte mit den Spiegelgesetzen fällt mir wieder ein. Diese besagen, vereinfacht formuliert, Folgendes. Alles, was mich am anderen stört, ärgert oder aufregt und wütend macht, das habe ich selbst auch in mir. Und alles, was ich an anderen kritisiere, bekämpfe oder verändern will, kritisiere, bekämpfe und unterdrücke ich in Wahrheit in mir selbst. Noch bin ich allerdings nicht so weit zu erkennen, was des Pudels Kern sein könnte. Ich ahne zwar vage, dass es etwas mit meiner Vergangenheit als Versicherungsverkäufer zu tun haben könnte. Mein definitiv ausgeprägtes verkäuferisches Geschick hat sich immerzu in Konflikt mit meiner Moral befunden, doch mein Ego weigert sich vehement, mich auf eine Stufe mit Touristen ausnehmenden Schleppern und Scharlatanen zu stellen. Noch. Die Antwort auf diese Frage werde ich erst sehr viel später in Indien von Manshu erhalten, dem letzten weiblichen Guru, dem ich auf meiner Reise begegnen sollte. Doch jetzt bin ich erst einmal zurück auf Bali. Am meisten fasziniert mich, wie sich die Wahrnehmung für einen Ort verändert, wenn man Zeit hat, ihn zu erkunden. Wo ich vor 2 Jahren nur knapp 2 Wochen auf Bali verbringen konnte und dabei nur einen Bruchteil der Insel zu Gesicht bekam, fühlt es sich hier mit quasi unbegrenzter Zeit im Rücken vollkommen anders an. Damals hielt ich die Bukit-Halbinsel mit seinen Surferstränden für den Nabel Balis. Nachdem ich mit Shagi den Osten der Insel rund um Padang Bai und die Nusa-Inseln ausführlich erkundet habe und wir mehrmals im Norden waren, weiß ich habe das letzte Mal eigentlich fast gar nichts gesehen. Ich habe ein Abziehbild mit nach Hause genommen. Und das ist gut, denn so kann ich Bali nun ein zweites Mal völlig neu entdecken. Und weiß jetzt, es waren nicht nur die schönen Erinnerungen, sondern die Insel selbst, die sich einen festen Platz in meinem Herzen erobert hat. Aber was unterscheidet denn Bali vom Rest Asiens? Auf den ersten Blick ist es doch wie überall, Meer, Palmen, kleine lachende Menschen, die für uns Europäer irgendwie alle gleich aussehen, verrückter Verkehr, zu Touristenattraktionen umfunktionierte Heiligtümer, Reis und Huhn. Same, same, but different. Doch Bali ist wirklich anders. Der Kontrast, wenn man zum Beispiel vom muslimisch geprägten, aber dennoch sehr heimeligen, weil urtümlichen Lombok auf Bali übersetzt, könnte größer nicht sein. Als erstes fallen einem diese seltsamen, an Fahnen erinnernden Schmuckstangen auf, die die Straßen säumen und in der Regel ein bevorstehendes religiöses Fest ankündigen. Dann schieben sich die zahlreichen kleinen und großen Tempel in den Fokus und früher oder später läuft man in eine Gruppe bunt gekleideter Frauen, die statt Kopftuch Körbe mit Früchten und kunstvollen Gestecken auf den Köpfen balancieren und fröhlich schnatternd zu einem Tempelfest unterwegs sind und der balinesische Hinduismus wartet mit einer Menge dieser Feste auf. Die fremdartige, doch sphärische Musik eines Gamelan-Orchesters dringt ins Ohr. Die Garküchen heißen hier Warungs und verkaufen köstliches Nasi Goreng, also gebratenen Reis mit Gemüse, Huhn und einem Ei drüber, und Bami Goreng, das Pardon mit Nudeln. Alles ist hier dank dem Tourismus auf einem subjektiv höheren Entwicklungsstand als in den anderen Ländern, die ich bereist habe. Nur noch wenige Einheimische geraten aus dem Häuschen, wenn sie einen Weißen sehen. Aber das ist okay, denn es stellt sie auf dieselbe Stufe mit einem selbst. Man ist nicht mehr nur eine Kuriosität, sondern wieder Mensch. Das erlaubt wunderbare Begegnungen auf Augenhöhe. Padang Bai ist auf den zweiten Blick viel mehr als eine Durchgangsstation zu überfüllten Trauminseln. Der Ort ist zwar nicht groß, verfügt mit dem White Sand Beach aber über einen wunderschönen Strand, an dem Sharky und ich ein paar tolle Tage verbringen. Im Zentrum gibt es einen Warung, der von der gemütlichen, aber höchst geschäftigen Martini betrieben wird. Die sieht aus wie das balinesische Pardon einer urigen Frau Holle, also klein, kugelrund und immer lächelnd, trotz des beschwerlichen Lebens, das sie führt. All der Gewinn, den ihr winziges Lokal abwirft, investiert sie in die Ausbildung ihrer Tochter, die sie auf eine gehobene Schule im für sie unendlich weit entfernten Jakarta schickt. Bereits am zweiten Abend kennt sie Sharky und mich mit Namen und hat uns adoptiert. Bis lange nach Ladenschluss hocken wir auf wackeligen Plastikstühlen auf dem Platz, an dem tagsüber die zum Bersten gefüllten Busse halten und Gili-Touristen auswürgen, trinken Bier, essen Martinis köstliches, tödlich scharfes Bami Goreng und lauschen den Anekdoten der fröhlichen alten Köchin. Und ich erkenne schmerzhaft, während ich mich mit gebrochenem Herzen, Zukunftsängsten, Geldsorgen und Schreibblockaden herumzuplagen meine, lebt Martini seit 50 Jahren Tag aus, Tag ein das gleiche Leben, hat nie ihre kleine Insel verlassen, arbeitet jeden Tag der Woche und ihre einzige Motivation ist das Wohlergehen ihrer Tochter. Und trotzdem wirkt sie in sich ruhend, angekommen und glücklich. Welcher ist nun der bessere Weg? Jener, der auf die andere Seite des Tellerrands führt, oder der, der einen seinen Ententeich als großes, weites Meer wahrnehmen lässt? Keiner vermutlich. Lynn hat mir im Rockhill ihre Version der Dinge geschildert und in diesem Moment meine ich sie zum ersten Mal zu verstehen. Wir hatten uns damals über das Thema Wiedergeburt und unsere jeweilige Auslegung dieses kontroversen Themas unterhalten. Während meine Meinung dazu ziemlich vage ausgefallen war, gegen das Konzept der Wiedergeburt habe ich mich als katholisch erzogener Mensch lange gewehrt, hatte Lynn eine recht klare Vorstellung. Ihrer Ansicht nach kommt jede Seele auf diese Welt, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Da Seelen nicht werten, ihnen also das Konzept von Gut und Böse unbekannt ist, liegt ihnen einzig und allein daran, während einer Existenz so viele Erlebnisse mitzunehmen wie möglich. Es kann demnach also durchaus sein, dass eine Seele inkarniert, um ihr Erlebnisportfolio um Gefühle wie Angst, Einsamkeit, Krankheit oder Armut zu erweitern. Für mich hört sich das zwar wie ein recht abartiges Quartettspiel an, bei dem Seelen möglichst viele ihrer Kartensätze vollbekommen möchten, es entbehrt aber nicht einer gewissen Logik. Zumindest widerlegt es für mich die alte Theodizee-Problematik, nach der sich die Menschen fragen, warum Gott all das Leid in der Welt zulässt. Er lässt es nämlich gar nicht zu, sondern den Seelen ihren freien Willen, um sich zu entfalten. Die Wertung, was gut und was schlecht, was erstrebens- und vermeidenswert ist, entspringt hingegen lediglich unseren beschränkenden Egos. Es gibt übrigens auch ein Ziel für dieses Spiel der Seelen. Wenn eine Seele ihr imaginäres Quartett vervollständigt, wozu sie meistens viele hundert Leben braucht, manchmal aber auch nur ein einziges, erreicht sie einen Zustand, der Erleuchtung genannt wird. Dann kehrt sie zurück in den Schoß der Weltenseele und trägt zur nächsten Schwingungserhöhung des Universums bei. Ich beobachte Martini, während sie gerade davon erzählt, dass sie mit Verwandten am nächsten Tag ins Weit, also ca. 40 Kilometer, entfernte Denpasar, die Hauptstadt Balis, zum Einkaufen fahren würde und wie sehr sie das aufregt. Sie war tatsächlich erst wenige Male in ihrem Leben dort. Welche Erfahrungen wohl die Seele, die gerade in Martini am Steuer sitzt, noch auf ihrer To-Do-Liste stehen hat? Und welche die meine? Die Fragen verschwimmen nach und nach im Alkoholdunst, den die sich vor uns häufenden Bintangflaschen hervorrufen.